Wir bitten dich, großer Gott, dass du jetzt uns jenen verheißenen Geist sendest, der uns in die volle Wahrheit führt. In diese Wahrheit, die wir in diesen Tagen betrachten wollen. Dieses nicht aussprechbare Geheimnis unseres Christseins. Aber ich bitte dich, dass du jetzt an diesem Abend, bei diesem Beginn dieser Tage, uns dich selbst offenbarst. Denn dir wollen wir begegnen. Und darum bitten wir dich jetzt. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, in Exerzitien, wie das Wort sagt, übt man. Man übt etwas ein, was man nachher im Leben weiter übt. Und es geht immer im Letzten, im geistigen Leben, um das immer mehr. Seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und die billigen Ausreden, die man oft hören kann, ja, ich kann ja nicht heilig werden, die wollen wir in diesen Tagen aus unserem Herzen verbannen. Aber das Entscheidende solcher Tage ist die Zeit, wo der Einzelne mit dem Herrn zusammen ist, allein. Also diese Zeit des Gebetes, des Bei ihm Seins, beten heißt ja nicht einfach Worte machen, das kann es auch sein, sondern einfach in seiner Gegenwart wandeln, sich diesem Gott öffnen, denn im Gebet sollen wir 2/3 hören und 1/3 reden. Deshalb 2 Ohren und 1 Mund, das hat uns Gott ja mitgegeben ins Leben, damit wir es nicht vergessen. Wo wir uns einfach einlassen in diese Gegenwart Gottes. Das ist die wichtigste Zeit in diesen Tagen. In den Vorträgen werden Sie keine großen Bekehrungen machen. Da wird man vielleicht etwas erkennen. Aber das Entscheidende ist die Begegnung mit Gott, die Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Und mit dieser Erfahrung können Sie Ihr Leben leben. Mit dem, was Sie hören, können Sie das Leben nicht leben. Mit reinem theologischem Wissen werden Sie die Probleme Ihres Lebens nicht meistern. Sondern Sie werden nur meistern aus der innersten Erfahrung mit einem lebendigen Gott, der mit mir durch dick und dünn geht. Das muss uns ganz klar sein, von Anfang an. Und darum haben wir auch in der Ausschreibung, dass wir an diesen Exerzitien jeden Tag mindestens 2 Stunden nur allein für Gott nimmt. Also tun Sie es schon mal einplanen. Das ist das Entscheidende. Und dann entscheidend sind die Quellen des Heils. Ich versuche, Worte des Heils Ihnen zu sagen. Aber das Wichtigste ist die Kraftquelle des Heils, das sind die Sakramente. Das ist das Entscheidende für diese Tage. Aber es ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie diese Entscheidung treffen und diesen Weg so gehen. Aber das lohnt sich. Und deshalb möchte ich jetzt zur Einführung nicht direkt aufs Thema eingehen, sondern ich möchte über diesen Gott reden, dem Sie begegnen wollen. Denn wissen Sie, wenn ich bete, dann muss ich zuerst mal wissen, mit wem rede ich denn überhaupt? Sie müssen in diesen Tagen als erstes einmal überprüfen, was für ein Gottesbild, was für eine Gottesvorstellung haben Sie? Wer ist Gott für Sie? Es geht mir nicht um den Gott, den Sie im Hirn haben, den Sie auswendig gelernt haben, wie es in der Schrift steht, Gott ist die Liebe. Aber glauben Sie das überhaupt? Warum haben Sie dann manchmal, wenn Ihnen was nicht gepasst hat, so komisch reagiert? Wenn Sie das glauben, dass Gott die Liebe ist, wenn etwas total schief geht oder wenn etwas in Ihr Leben einbricht, was Ihnen überhaupt nicht passt, wie sind Sie dann mit Gott umgegangen, mit diesem Gott der Liebe? No? Merken Sie, da merken wir plötzlich den Unterschied zwischen dem Gott da oben, Gott ist die Liebe, und dem Gott im Herzen, der ich seit meiner Kindheit mit mir schleppe. Vielleicht den Polizisten, der mich beobachtet, mich bestraft. Oder Gott, der Automatik, der hat zu tun, was ich sage. Wenn er es nicht tut, bestrafe ich ihn. Was für ein Gottesbild haben Sie? Und das merkt man am besten, wenn einmal im Leben etwas nicht so geht, wie man will. Wenn harte Einschläge kommen, dann merke ich erst, kann ich noch diesem Gott danken für das, was er jetzt vorhat, obwohl ich es nicht verstehe. Weil er die Liebe ist und nicht keine Fehler macht. Macht Ihr Gott Fehler? Warum zitieren Sie ihn vor Ihr Gericht und bringen ihm bei, was machst denn du da vom Blödsinn? Nicht? Ich bin jetzt eingeschnappt, sehe das nicht ein, was du da mit mir vorhast. Warum ziehen Sie ihn vor Ihr Gericht, wenn er doch der Gott der Liebe ist, der keine Fehler macht und immer nur mein Bestes will, auch wenn es mir nicht ganz schmeckt? Sie verstehen, was ich meine. Mir geht es darum, in diesen Tagen soll ich diesem Gott begegnen. Dann muss ich zuerst mal wissen, wer ist er denn? Vielleicht muss ich zuerst einmal meine innere Wohnung räumen und reinigen, dass hier ein Gott der Liebe Platz hat. Dass das wirklich wahr wird. Ich glaube dir. Ich glaube, dass du keine Fehler machst, auch nicht in meinem Leben. Auch wenn ich vieles nicht begreife oder manches nicht begreife. Also, dann kann ich mit diesem Gott mich einlassen. Auf diesen Gott kann ich mich radikal einlassen. Und das ist eine Entscheidung. Dann können die Wunder der Gnade geschehen. Darum möchte ich jetzt mit Ihnen, also aber das wäre mal wichtig, dass Sie heute Abend noch Ihr Gottesbild im Herzen unter den Röntgenschirm nehmen und mal schauen, kann ich in aller Situation meines Lebens glauben, Gott, du bist die Liebe und meinst es mit mir gut. Und wenn Sie die ganzen Tage brauchen, um da hinzukommen, dann haben Sie sich gelohnt, die Tage. Dann gehen Sie mit einem Gott durchs Leben, auf den Sie sich verlassen können. Das ist wichtig. Wenn Sie Gottes Liebe zu uns, weckt eigentlich erst unsere Liebe zu ihm. Darum sagt Paulus, die Liebe Christi drängt uns. Nicht unsere Liebe zu Christus, sondern die Liebe Christi zu uns drängt uns. Und darum möchte ich mit Ihnen auf ihn schauen. Wir haben gesagt, das Ziel allen christlichen Lebens ist die Heiligkeit. Seid heilig, wer ihr Vater im Himmel heilig ist. Und die Heiligkeit des Menschen besteht worin? Nämlich ganz und gar in der Liebe zu Jesus Christus, unserem höchsten Gut. Darin besteht die Heiligkeit. Denn das Wesen Gottes ist die Liebe und das ist die Heiligkeit. Vincenz Paludi, mein himmlischer Freund da hinten im Eck, der sagt ganz wunderbar, wenn du liebst, bist du heilig. Und zwar lieben im Sinn Gottes, selbstlos. Wenn es in deinem Gebet total trocken ist und du hast überhaupt keine Lust und sagst, Herr, und jetzt bete ich erst recht, jetzt nehme ich mir die Zeit erst recht, aber wenn ich nichts gleich zusammenbringe, es geht mir um dich und nicht um mich, das ist die reinste Liebe. Und da laufen die Leute davon. Sie auch? Oder wenn Sie einen lieben Mitarbeiter haben oder in der Familie, gibt es ja auch manchmal so einige Kakteen. Wenn ich dann versuche, diese Menschen versuchen zu verstehen und ihm die Anerkennung zu geben, ihn zu lieben, dann wissen Sie, das ist ein großes Gefühl, das ist die Überwindung, das ist die reinste Liebe. Dann sind Sie heilig, sagt Paludi. So einfach ist das. Ja, Heiligkeit des Menschen besteht ganz und gar in der Liebe zu Jesus Christus, unserem höchsten Gut. Wenn man immer fragt, ja, was ist denn Heiligkeit, was ist denn das? Wenn Sie, wir sind manchmal so punktuell, sind wir schon, aber dann rutschen wir wieder runter ins Gegenteil. Die Lieblosigkeit und alles gottwidrige Verhalten. Wer ihn liebt, das sagt Jesus Christus selber, ist der Liebe des Vaters gewiss, in Johannes 16, 27. Der Vater selbst liebt euch, da ihr mich geliebt habt, sagt er. Und der heilige Franz von Sales sagt, manche sehen die Vollkommenheit in einem strengen Leben. Haben Sie auch gemeint, gell? Andere sehen die Vollkommenheit im Beten. Andere sehen die Vollkommenheit im häufigen Empfang der Sakramente oder im Almosen geben. Doch sie täuschen sich. Die Vollkommenheit besteht darin, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Wenn ich das andere, was er da sagt, nicht strenges Leben, Beten, Sakrament, Almosen, das hat nur einen Sinn, wenn es aus dieser Liebe zu Gott kommt. Alles, was nicht aus der Liebe kommt, hat vor Gott keinen Wert. Im Kolosserbrief 3,14 heißt es, vor allem habt die Liebe, sie ist das Band der Vollkommenheit. Das Band der Vollkommenheit, genau dasselbe Wort. Und Augustinus sagt, habt die Liebe und dann tu, was du willst. Es baut auf, es ist positiv. Beim Propheten Jeremia 31,3, da offenbart uns Gott Folgendes. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und zwar den Einzelnen, nicht euch als Masse. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also noch bevor ich in die Welt kam, ja noch bevor die Welt war, noch bevor überhaupt ein Mensch an mich denken konnte, galt mir seine Liebe. Das ist die Wahrheit. Das ist die Ersterfahrung des Menschen, wenn er in diese Welt eintritt. Nur wird diese Erfahrung oft von menschlicher, fehlender Liebe zugedeckt und verbaut. Und deshalb die Frage, verdient dieser Gott nicht unsere Gegenliebe? Als Frage. Und ich schaue auf zwei Dinge mit Ihnen heute Abend. Einmal das Leiden Jesu Christi ruft uns zur Gegenliebe. Beim Propheten Hosea 11,4 heißt es, mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Das sind so wunderbare Worte, die man eigentlich schlotzen müsste, wie man Schwäbisch sagt, auf der Zunge vergehen lassen müsste, was das heißt. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich denke, wer in sein Leben etwas genauer hineinschaut, was hinter ihm liegt, wird so viele Momente finden, die er nicht erklären kann. Wo er sagen muss, da ist eine Führung dahinter. Nicht? Aber wir danken nie. Wir nehmen alles selbstverständlich. Und deshalb solche Tage sind wichtig, um diese Wahrheit, was der Prophet Hosea sagt, wieder lebendig werden zu lassen. Und diese ganze Liebe Gottes zu uns ist meistens nichts Auffälliges. Liebe drängt sich nicht auf. Liebe ist nicht etwas Lautes, sondern die Liebe bietet an, zwingt nicht. Und wo ich bereit bin und offen bin, kann ich sie erfahren. Denn es ist eine Wirklichkeit, dieses Wesen Gottes, eine Wirklichkeit, die weit über unserer irdischen Wirklichkeit steht. Es geschieht so vieles zwischen Gott und uns, was wir nicht spüren und nicht fühlen, weil es eine ganz andere Wirklichkeit ist. Und trotzdem ist es etwas, was ich wahrnehmen, erfahren kann. Es ist sehr schwierig auszudrücken, ja. Also Gott will mit seinen Wohltaten uns für die Gegenliebe gewinnen und uns einladen. Nicht, weil er unsere Liebe braucht, sondern weil sie nur glücklich werden können, wenn sie lieben. Der Mensch wird nur glücklich, wenn er lieben kann. Ein Mensch, der nur geliebt werden will, ist nie glücklich, weil er nie genug kriegt. Oder? Noch nie erfahren? Ein Mensch, der immer nur geliebt werden will, weil es immer zu kurz gekommen ist, ist nie glücklich. Der kriegt nie das, was er will. Der Mensch, der gelernt hat zu lieben, das heißt, sich zu geben, für seine Liebe nichts zu wollen, sich zu freuen an dem, was im anderen geschieht durch meine Liebe, der hat eine unheimlich befreiende Freude in sich, das ist die Frucht des Geistes. Da erfahren wir Gott. Und zwar ganz stark. Unüberhörbar und übersehbar. Aber ganz tief drin. Hat nichts mit Gefühl zu tun. Das ist auf der Ebene des Geistes erfahrbar. Gott will, dass wir ihn lieben, damit wir glücklich werden, nicht weil er die Liebe braucht. Und Sie wissen, wenn ich nur einen Menschen liebe, ist es immer eine Liebe, die irgendwann einen Einbruch erlebt. Entweder durch Enttäuschung oder durch Trennung. Nur diese Liebe zu Gott, dem Unendlichen, dem Ewigen, ist eine Liebe, die immer wächst bis ins Unendliche und es gibt keinen Bruch. Es kann keinen Bruch geben. Und deshalb kann auch das Glück nicht zerbrechen. Deshalb will Gott von uns geliebt werden. Verstehen Sie? Es geht um unser eigenes Glück. Er hat einmal nach seinem Bild, also uns, nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Darauf werde ich morgen früh noch zu sprechen kommen. Er hat weiter den Himmel und die Erde und so viele Dinge liebend zum Wohl des Menschen geschaffen, dass der Mensch aus Dankbarkeit für diese vielen Geschenke seinen Schöpfer liebe. Gerade wenn so klarer Himmel ist, abends, ich stehe immer so gern da draußen und gucke in die Sternenwelt. Diese unheimliche Schöpfung. Und denken mal dran, all diese gewaltigen Welten, längst vor uns, die uns eigentlich nicht viel nützen, da oben ist einfach schön. Und es sind solche Welten, solche unbegreifliche Welten, nur für uns, weil es schön ist. Das müsst ihr mal überlegen. Und ist durch ihn geschaffen, durch Christus, der Vater durch Christus, und hat in ihm Bestand. Wer ist dieser Christus? Unvorstellbar. Wir stellen uns ihn immer in seiner Menschheit vor, vollkommen richtig. Aber wer ist er als Gott? Unvorstellbar. Er ist beim entferntesten Stern genauso wie bei uns. Denn er erhält ihn, er erhält alles. Sonst fällt alles ins Nichts zurück. Wer ist er also? Das ist unbegreiflich. Und das alles, auch der Mikrokosmos, was er geschaffen hat, immer im Blick auf den Menschen. Ich glaube, das kann man nie genug betrachten. Das sind keine frommen Sprüche. Das ist etwas Sichtbares. Gott hat äußerlich Dinge geschaffen, da wir sinnenhafte Wesen sind, um uns etwas von seiner Liebe zu zeigen. Denn wem nützt denn der entfernteste Stern, den noch kein Mensch gesehen hat, weil sein Licht bis jetzt noch nicht einmal zu uns gekommen ist? Wem nützt denn das? Aber es ist alles einfach die Fülle. Gottes Wesen ist Fülle. Er fragt nicht, was nützt es. Es kommt einfach aus der Liebe. Und die Liebe fragt nicht, wofür. Die Liebe hat keine Begründung. Die Liebe verströmt sich. Das ist göttlich. Das wäre Heiligkeit. Weil meinst du, wie es paradiesisch auf der Erde wäre, wenn jeder sich darum bemühen würde, in dieser göttlichen Liebe zu leben. Auch wenn wir es nicht immer schaffen, wäre es trotzdem paradiesisch. Das, glaube ich, kann man sich vorstellen. Deshalb sagt Augustinus, Himmel und Erde mit allen Dingen rufen mir zu, dich, Gott, zu lieben. Himmel und Erde mit allen Dingen rufen mir zu, dich zu lieben. Maria Magdalena von Paci, die spürte schon im Anblick einer schönen Blume das Aufflammen ihrer Liebe zu Gott und sprach, mein Herr und Gott hat also von Ewigkeit gedacht, in dieser Blume seine Liebe zu mir sprechen zu lassen, sagt sie. Und mir latscht über die Sache weg. Wir sehen es gar nicht mehr, wo Gott uns grüßt und ansprechen will. Aber so konkret ist das Verhältnis Gottes zu uns, wissen Sie? Man könnte es als frommes Gesachse abtun. Na gut, dann tun Sie es halt ab. Aber je mehr Sie darauf einlassen, werden Sie merken, wie real das ist. Oder ein weiteres, wo sie sagt, er hat sich selbst mir geschenkt, um unsere Liebe ganz an sich zu ziehen. Wie es bei Johannes 3,16 heißt, so hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Und indem er uns seinen Sohn sandte, der ja unsere Sündenlast trug, hat er uns alles Gute geschenkt. Also, das, was wir Gnade nennen, Teilhabe am Göttlichen, seine Liebe. Ja, das, was wir mit Himmel bezeichnen, die letzte, tiefste Erfüllung unseres Lebens, wo es kein Ende gibt, sonst wird es langweilig werden, sondern sie ist unendlich. Es ist eine dauernde Steigerung. Also ich bin jetzt schon gespannt. Doch das größte Geschenk im Vergleich zu all dem, was Gott uns geben konnte, ist der Sohn selbst. Diese zweite göttliche Person in der Gestalt der Menschwerdung. Im Römerbrief 8,32 heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Sohn ist also der verschenkte Vater. Und wenn der Sohn uns ganz hingegeben ist, ganz für uns Mensch geworden ist, dann ist es der Vater, der im Jesus sich an uns verschenkt. Und das ist göttliche Liebe. Sich verschenken. Nicht etwas geben, das ist keine Liebe. Sondern sich geben, das ist das Höchste. Das ist göttlich. Und das werden Sie auch merken, das ist vielleicht auch nicht immer gerade das Leichteste in unserem Leben. In unseren Beziehungen zueinander, sich dem anderen zum Geschenk machen. Und ich glaube, es gibt nichts Größeres, was man empfangen kann. Auch schon, wenn ein Mensch dir sagt, zum Beispiel, wenn sie die Ehe schließen, bis der Tod uns scheidet, du kannst machen, was du willst. Du kannst mit mir immer rechnen, ich lebe nur für dich, so ungefähr, also sag's mal so, ja. Ich bin dein Geschenk und du bist meines. Wenn sie uns dann verlassen können, drauf und diesen Wert, dieses Du zu erkennen, das ist doch viel mehr, als wenn er ihnen Golddukaten gibt oder sonst etwas. Ja. Und dann erst Gott, der unendlich ist, ja, der die Möglichkeit hat, alle unsere Empfindungen zu erfüllen, schon jetzt in dieser Welt, nicht erst drüben. Dann würde man wirklich die Leute auf etwas vertrösten, was keiner erlebt hat. Nein, jetzt in dieser Welt. Das ist geistliches Leben, das ist unsere Berufung als Christen. Dies schon zu erfahren. Die Welt will Zeugen und keine Gelehrten. Die will Zeugen haben von einem Gott, der uns wirklich alle Sehnsüchte erfüllen kann. Und zwar jetzt schon. Wenn Sie, aber wir leben ja immer so ein bisschen Welt und ein bisschen Gott. Er kommt ja bei uns gar nicht an. Weil wir immer, ja, weiß ich noch, alles brauchen, um ein bisschen glücklich zu sein, weil wir ihm nicht zutrauen, dass er uns glücklich machen kann. Können Sie ja mal selber überlegen. Ja. Haben Sie schon mal das Risiko auf sich genommen und gesagt, jetzt Salto Mortale, auf dich. Schluss. Die Mystiker des Mittelalters sagen schon, und schon immer, Gott kann nur so weit in mich eingehen und mich erfüllen, als ich aus mir herausgegangen bin. Sonst hat er keinen Platz bei mir, weil ich mich selbst besetzt habe. Ja. Und da haben wir immer Angst, wir verlieren uns. Na gut, Sache der einzelnen Entscheidung. Wer das erleben will, kann es riskieren. Auch der Sohn hat sich in großer Liebe zu uns selbst hingegeben. In Galater 2,20, er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Darin besteht die Liebe Gottes. Und da sollen wir ihm gleich werden. Also es ist wirklich ein Staunen über einen Gott, der sich selbst entäußert. Wie es im Philipperbrief 2,6 heißt, er, der in der Gottesgestalt war, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. Er hat also die göttlichen Eigenschaften nicht in Anspruch genommen. Auch nicht, wenn er Tote erweckt hat oder Kranke geheilt hat, hat er nicht seine Gottheit in Anspruch genommen. Das hat er erst getan, als er vom Heiligen Geist gesalbt wurde nach der Taufe im Jordan. Es war der Heilige Geist, der durch seine menschliche Natur gewirkt hat. Und darum haben die Menschen, die Christen nach ihm, dieselben Wunder getan, bis heute. weil es der gleiche Heilige Geist ist, der durch die menschliche Natur auch bei uns wirkt in der Kirche. Deshalb. Weil wir immer gleich alles auf seine Gottheit tun. Nein, er war Gott, aber hat die göttlichen Eigenschaften nicht in Anspruch genommen. Er hat Knechtsgestalt angenommen. War den Menschen ganz gleich. Also man kann das eigentlich nie genug immer wieder sich vor Augen führen, was das heißt. Wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, was das für diese göttliche, ewige Person, zweite göttliche Person bedeutet. Er hat also sein Ja gegeben zu einem verachteten Leben. Der Schöpfer lässt sich verachten von seinen Geschöpfen. Ja gegeben zu einem schmachvollen Tod, dass er am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben ist. Und warum all das? Warum? Um uns den höchstmöglichen Erweis seiner Liebe zu geben. Den höchstmöglichen Erweis seiner Liebe zu geben. Denn wer sich total hingibt für mich, der liebt mich. Wer sein Leben für hingibt, sagt Jesus, der hat die wahre Liebe. Im Epheserbrief 5,2 heißt es, er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Ganz einfach, schlicht ausgedrückt. Und der heilige Paulus sagt in 2 Korinther 5,14, die Liebe Christi drängt uns. Also sie, man könnte sagen, sie motiviert uns zur Antwort. Wenn sie, drum ist es so wichtig, dass wir nicht einfach so lapidar sagen, ja, Gott liebt uns, fertig. Wissen Sie, man muss das betrachten, man muss sich da Zeit nehmen, man muss sich auf diesen Gott einlassen, man muss auf die konkrete Weise, wie Gott seine Liebe uns offenbart und zeigt, die muss man immer wieder betrachten, zulassen, ins Herz lassen, nicht, dass es in uns Feuer fängt, dass es in uns irgendwo eine Motivation wird zur Antwort, zur Gegenliebe. Er will also damit sagen, der heilige Paulus, nicht so sehr das, was Jesus für uns gelitten hat, sondern vielmehr die Liebe, die ihn zu diesem Leiden bewogen hat, fordert unsere Liebe heraus. Wenn es ein Leiden gewesen wäre ohne Liebe, nur weil er halt gekreuzigt worden wäre, so als gleichsam als Mord, wären wir nicht erlöst. Die Erlösung geschieht durch die Liebe, die dahinter steckt. Und deshalb alles, was wir tun, hat nur einen Sinn, wenn es aus dieser Liebe zum Herrn kommt. Nicht? Und wenn Sie so ganz schlicht einfach alltäglich, diese alltäglichen Widerwärtigkeiten, die ja jeder kennt, nicht? Wenn ich da einfach nur vielleicht das schlichte Wort sage, das ist ganz simpel, Jesus, aus Liebe zu dir, mache ich jetzt genau das, was mir jetzt nicht passt. Denn es ist dein Wille, es gehört zu meinem Beruf, es gehört zu meiner Berufung, es gehört zu meiner Aufgabe. Also ist es ganz klar dein Wille. Aus Liebe zu dir tue ich es. Wenn es noch so trocken ist, sie werden staunen, was geschieht. Und dann tun sie es. Im Tun drückt sich die Liebe aus, nicht im Gefühl. Im Tun drückt sich die Liebe aus, nicht im Gefühl. Sie fühlen vielleicht überhaupt nichts. Gott hin, dass ich ein Gefühl hätte von Liebe oder sowas. Aber irgendetwas Unangenehmes kommt auf mich zu. Jeden Tag kommen ja so Sachen. Sag, Herr, das gehört zu meiner Aufgabe. Und ich sage einfach Ja dazu, aus Liebe zu dir. Ganz trocken. Das ist ganz reine Liebe. Und dann werden Sie etwas erspüren von diesen sogenannten Früchten des Geistes, die dann aufkommen. Innerer Friede, innere Ruhe. Ja? Frucht des Geistes. Etwas, was man auf der Ebene des Geistes erfährt. Das heißt, auf der Ebene des Göttlichen, was ich in der Taufe empfangen habe. Der heilige Franz von Sales sagt, wenn wir wissen, dass Jesus, wahrer Gott, uns so sehr geliebt hat, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, ist das nicht, als ob unseren Herzen wie unter einer Weinpresse die Liebe entströmte, unter einer Gewalt, die umso stärker ist, je liebenswürdiger sie ist. Da merkt man natürlich, da spricht ein gottverliebter Mensch in Franz von Sales. Und er fährt fort, dieser Franz von Sales, sterben will ich mit ihm, mich von den Flammen seiner Liebe verzehren lassen. Es tut uns manchmal sehr gut, solche Worte von Verliebten in Gott zu hören, da man merkt, Mensch, da ist Leben dahinter, das sind keine Sprüche, das ist keine Theorie, verstehen Sie? Das Leben. Ja? Und dann, das weckt in uns, denn wir haben das Göttliche in uns, das weckt in uns diese Sehnsucht. Und es wird immer näher und wahrer. Der heilige Alfons von Liguri sagt, an seinem Herzen will ich leben und sterben. Weder Tod noch Leben können mich je von ihm trennen. Machen Sie wieder so ein gottverliebter Mensch, Alfons von Liguri. Ja? Seinem Herzen will ich leben und sterben. Weder Tod noch Leben können mich je von ihm trennen. Da merken Sie, wie real die Erfahrung mit Gott werden kann, wenn ich mich auf ihn einlasse. Dass ich solche Erfahrungen habe. Und sowas kann ich nicht einfach so läpprig vor dir hin sagen. Sehen Sie, da merkt man in den Worten, da brennt etwas da. Das sind Männer gewesen, die ein Leben lang für Gott gelebt haben. Ja, Tag und Nacht, könnte man fast sagen. Wenn Sie, das ist für uns etwas, wo wir sagen, stopp mal. Wenn manche sagen, ja, Gott kann man doch nicht lieben, wie man einen Menschen liebt, dann kann man doch viel mehr lieben. So brennen, wie diese Leute gebrannt haben für Gott, kann man nicht für einen Menschen. Denn dieses Brennen für einen Menschen ist reines Gefühl. Und schnappt ganz schnell um ins Gegenteil, wenn eine Enttäuschung kommt. Und aus ist es. Diese Liebe, die kann nicht enttäuscht werden. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist was ganz anderes. Ja? Wenn Sie, das ist auch wichtig, dass Sie mal sich klar werden und zu unterscheiden. Weil wir immer unter Liebe vorstellen, was sowieso aus allen Röhren pfeift, nicht? Gefühl und was ich gerne hätte, was mir gut tut und so. Nicht? Gucken Sie doch mal die Visagen an. Wie glücklich die aussehen. Verstehen Sie? Die hängt der Riesel runter, Mensch ins Kind. Lass mal, es regnet bloß noch. Und dann sprechen sie von Liebe. Da merkt man doch, da ist kein Leben dahinter, das ist nur Egoismus. Haben wollen, den anderen gebrauchen. Aber nicht sich schenken. Sich total zum Geschenk machen. Und nicht nach der Antwort fragen. Das ist die Freie, das ist wahre Liebe. Also riskieren Sie es. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Sie kommen nicht zu kurz, wenn Sie sich verschenken. Sie verlieren gar nichts. Wenn Sie sich behalten, verlieren Sie. Wenn Sie sich behalten, sind Sie tagtäglich an sich selber enttäuscht, weil Sie ein begrenzter Mensch sind. Und Sie können nie das, was Sie wollen. So wie Paulus schon sagt, was ich tue, will ich nicht und was ich will, tue ich nicht. Ja. Also so, wie man da glücklich wäre. Ja, das andere. Und Alfons von Liguri sagt auch, lieben oder sterben. Jeder anderen Liebe, die im Wege steht, sterben, um der Liebe zu Jesus zu leben. Da merken Sie, das ist eine unheimliche Erfahrung. Und das ist einfach schade, dass heute eigentlich unsere Gottesbeziehung weithin allgemein, bis zu uns Ordensleuten und Priestern zum Teil, oberflächlich geworden ist. Sehen Sie, wir sind irgendwo so abgelenkt und alles Mögliche spricht uns an. Wir kommen nicht mehr zu diesem bei ihm sein, um ihn zu erfahren. Und die Welt eigentlich dürste genau nach diesem Gott. Nach dieser Verliebtheit in diesen Gott, der sich in mein Elend verliebt hat. Sie Menschen, so, gucken Sie doch mal, wenn da irgendwo ein Heiliger rumspringt in Italien oder so. Die rennen hin, überall. Hunderte, Tausende von Kilometern fahren sie, nur um den zu sehen. Da ist ja jemand unten. Also, nicht, oder wenn ich mal so höre, wo die Leute hinrennen. Und denken Sie mal, der Pater Pio zum Beispiel. Verstehen Sie, da merken Sie doch, das ist der Hunger der Welt, da sehen Sie es doch, das ist der Durst der Welt, einen gottverliebten Menschen zu finden, Mensch, wo es endlich das sich erfüllt, was ich alles ersehne. Und die Welt wartet auf Sie. Und nicht auf den Heiligen in Italien. Ist das klar? Ja, das ist klar. Verstehen Sie, das ist die Sehnsucht Ihrer Umgebung. Warum wir nicht diskutieren über Theologie? Leben. Und dann, wenn es funkt, dann spüren es die Menschen. Die fragen Sie schon. Zuerst provozieren Sie sie, zuerst spotten Sie. Und dann kommen sie und fragen sie. Wenn sie spotten, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass in ihnen der Heilige Geist wirkt. Wenn sie gerade durch Dummheiten zum Spott reizen, das ist was anderes. Verstehen Sie? Da müssen Sie schon entscheiden. Das ist schon wichtig. Und wo gehen Sie dann hin, wenn Sie in Not sind? Genau zu Ihnen. Das ist sowieso viele Leute schon erlebt. Das ist so. Also die Liebe Jesu Christi zu uns war so groß, dass er mit Sehnsucht jene Stunde erstrebte, in der er durch sein Sterben uns seine Liebe beweisen konnte. So groß. Mit Sehnsucht eine solche Stunde erstrebte. Er sagt in Lukas 12,50, mit einer Taufe muss ich getauft werden. Und wie drängt es mich, bis sie vollendet ist. Also die Sehnsucht brennt bei Jesus auf jene Stunde hin, nämlich seines Leidens und seines Sterbens. Johannes 13,1 drückt diese Sehnsucht auch aus, wenn es heißt, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, und er die Seinen in der Welt liebte, liebte er sie bis zum Extrem. Bis zum Ende. Man kann es auch übersetzen, jusqu'à l'extrem, hat es ein Franzose übersetzt. Bis zum Extrem. Also Jesus nennt es seine Stunde, die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung, wo er der Welt seine Liebe sichtbar gemacht hat. Denn es war die Stunde des äußersten Erweises seiner Liebe. Der heilige Bernhard von Clairvaux, der sagt, das hat die Liebe getan, die nicht um Würde besorgt ist, obwohl sie reich an Würde ist und mächtig an Güte. Wenn es der Liebe darum geht, sich zu offenbaren, dann fragt sie nicht nach dem Rang des Liebenden, sondern sie denkt an das, was zum Herzen des Geliebten spricht. Jesu Hingabe am Kreuz, äußerste Entäußerung, spricht zum Herzen. Bernhard von Clairvaux hat ja zum Beispiel Jesus am Kreuz umfangen und hat gleichsam aus seiner Wunde von der mystischen Erfahrung her getrunken. Ja. Das ist, er sagt, wenn ich Christus am Kreuz anschaue, diese Liebe, die hinter all dem steckt, nicht? Er sagt, das spricht zum Herzen. Also Herz ist jetzt nicht irgendwie was Schmalziges gemeint, sondern Herz im biblischen Sinn, die innerste Mitte des Menschen. Das ist das Herz, die innerste Mitte der Person. Und im Anblick des Kreuzes, sagt Bernhard von Clairvaux, im Anblick des Kreuzes staunen viele Heilige und können nur noch sagen, o unendliche Liebe. Mein Vinzenz Palotti da hinten, der hat am Ende seines Lebens während einer Verfolgungszeit, wo er sich verstecken musste in Rom, da hat er das Büchlein geschrieben, Gott, die unendliche Liebe. Das war das, was sein Leben lang ihn unheimlich umgetrieben hat. Gott, die unendliche Liebe. Und das hat ihn gedrängt zu einem universalen Apostolat. Das ist diese unwahrscheinliche Erfahrung, die der Mensch macht, wenn er sich diesem Gott ausliefert. Ausliefern heißt sich geben. Und darum ist, wie Theresia von Avila sagt, die ganze Hingabe die wichtigste Mitwirkung des Menschen am Heilsplan Gottes. Dass ich mich ganz diesem Gott überlasse. Denken Sie an das Gleichnis vom Weinstock, Rebzweig. Er muss ganz eingepfropft sein. Dann kann der Weinstock seinen Saft durch den Rebzweig treiben und Frucht bringen. Der Rebzweig bringt keine Frucht, wenn er nicht im Weinstock bleibt. Es ist der Saft des Weinstocks, nicht des Rebzweigs. Ja, aber der Rebzweig muss durchlässig sein, sonst kommt der Saft nicht durch. Und das ist Hingabe, ganz an ihn. Dann kann er Großes wirken, und das will er ja. Ein Heiliger hat einmal ausgerufen, wir haben die Weisheit selber außer sich gesehen, infolge des Übermaßes ihrer Liebe. Außer sich gesehen. infolge des Übermaßes ihrer Liebe. Der Heilige Vincent hat es noch viel drastischer ausgedrückt. Der hat gesagt, Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Was machst du denn aus Liebe alles? Das ist ja verrückt. Der heilige Bonaventura, der preist die Wunden Jesu und schreibt, diese Wunden Jesu, die steinerne Herzen verwunden, eisige Geister entflammen und ein unbezwingliches Gemüt mit Liebe erfüllen können, sagt der große Bonaventura. Die Wunden Jesu vermögen das. Oder Johannes Tauler, der Mystiker des Mittelalters in Köln, der sagt, dass die Betrachtung des heiligen Leidens Jesu ein großes Mittel ist, um die vollkommene Liebe zu Jesus Christus zu erlangen. Die Betrachtung des heiligen Leidens Jesu. Ob anhand des Kreuzwegs oder eines Kreuzes oder auch anhand schmerzhaften Rosenkranzes zum Beispiel. Ja? Betrachtung, wisst ihr, das ist auch ein Fremdwort geworden. Wenn wir beten, dann lesen wir Gott ein paar Seiten vor, leisten etwas, wo das ganze Gebet langsam immer mehr zu einer Leistung geworden ist, aber nicht mehr zur Liebe. Da müssen wir sehr aufpassen. Gebet besteht nicht in vielen Worten. Macht nicht viele Worte, sagt Jesus. Plappert nicht wie die Heiden. Sondern dieses Betrachten, dieses bei ihm sein, seiner Gegenwart sein. Mein Dasein ist der Ausdruck meiner Liebe. Mein Dasein ist der Ausdruck meines Glaubens. Du, Herr, bist da. Du bist in mir. Oder du bist vor mir, vielleicht in der Eucharistie oder hier. Nicht? Für unsere Tage sehr wichtig. In Exerzitien gelten keine Pflichtgebete. Ist das klar? In den Exerzitien gelten keine Pflichtgebete, weder Brevier noch sonst etwas. Sondern sollen sie ganz frei sein für Gott. Tun sie das. Sind sie einfach bei ihm, wie er sie führt. Vielleicht beten sie dann so weiter und lassen ihr altes Pflichtgebet alles laufen. Weil das plötzlich, soll sie merken, das ist ja nur noch Leistung gewesen, aber kein Gebet mehr, keine Liebe mehr, nichts. Nur geleistet, damit ich was erreiche, was will, nichts da. Ich will nichts. Liebe will nichts. Sie will sich verströmen. Und wie der andere antwortet, ist eine freie Wahl. Im 1. Korinther 16, 22 nennt der heilige Paulus die Verfluchte, ein schreckliches Wort eigentlich, nicht, die sich weigern, Jesus Christus zu lieben. Nun, die Heiligen haben unablässig die Schmerzen Jesu Christi betrachtet. Vincent Sparotti hatte in seinem Zimmer, wo er geschlafen hat und gearbeitet hat, hat einen eigenen Golgotha-Hügel gemalt, also Kreuz und so weiter, wo er oft in der halben Nächte betrachtet hat. Der heilige Franz von Assisi, der wurde dadurch liebeglühend wie ein Seraphim. Er sagte, ich weine über die Schmerzen und die Schmach, die sein Herz erlitt. Und mein größter Jammer ist dies, dass die Menschen, für die er so viel gelitten hat, dahinleben, ohne dessen zu gedenken. Das ist sein großer Schmerz. Franz von Assisi. Mein größter Jammer ist dies, dass die Menschen, für die er so viel gelitten hat, dahinleben, ohne dessen zu gedenken. Und als man dem heiligen Franz von Assisi in seiner Augenkrankheit, die war ja sehr schmerzhaft, etwas vorlesen wollte, weil er selber nicht mehr lesen konnte von den Augen, da sagte er nur, mein Buch ist Jesus am Kreuz. Ihm braucht man nichts vorlesen. Mein Buch ist Jesus am Kreuz. Das ist die eine Quelle, wie Gott uns durch Jesus Christus seine Liebe zeigt. Durch das Leiden, das Kreuz. Die zweite noch, das ist die Einsetzung der Eucharistie, die ruft ebenfalls zur Gegenliebe. Denn hier entäußert er sich in eine tote Sache, in die Gestalt von Brot. Liefert sich total aus, Sie müssen mal das überlegen. Und in der Eucharistie ist es der wirklich leibhafte Christus, leibhafte Christus. Ja. Müssen mal, und in der unteren Kapelle haben wir ja diese zwei Hostienwunder von Jahr 800, von Lanciano und vom Jahr 1996 in Montevideo unter dem jetzigen Papst als Weihbischof. Und was die Labors, Speziallabors herausgefunden haben, was das ist, es war plötzlich Fleisch, nicht die Hostie. Das ist ungeheuerlich. Er ist leibhaftig. Der Eucharistie ist der leibhaftige Christus. Es ist Herzkranzgewebe, das unter Stress steht, eines jetzt lebenden Menschen. Eines jetzt lebenden Menschen. Und Herz unter Stress, Stress des Leidens. Das ist Eucharistie. Das können Sie unten lesen. In Johannes 13,1 heißt es, wissend, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und die Seinen in der Welt liebend, ging er in seiner Liebe bis zum Äußersten. Er hat uns das größtmögliche Zeichen seiner Liebe hinterlassen. Das größtmögliche Zeichen seiner Liebe, Eucharistie. Der heilige Bernardin von Siena vermerkt, dass sich die Liebeserweise im Angesicht des Todes dem Gedächtnis besonders tief einprägen und besonders geschätzt werden. Freunde hinterlassen sich bestimmte Zeichen in ihrem Tod. Aber Jesus hinterlässt uns nicht einfach irgendein Zeichen, ein Ring oder sonst etwas, sondern er hinterlässt uns sich selbst, seinen Leib und sein Blut, seine Seele und seine Gottheit, sich selbst, ohne etwas zurückzuhalten. Und in 1. Korinther 11, 23 bemerkt der Apostel, dass Jesus dieses Geschenk den Menschen ausgerechnet in der Nacht vermacht, in der die Menschen ihm den Tod bereiten. Und wiederum Bernardin von Siena, ein neuer Kirchenlehrer, der sagt dazu, dass die Glut der Liebe Jesu nicht nur getrieben hat zu einer Hingabe des Lebens, sondern das Größere war, dass er uns seinen Leib als Speise hinterlassen hat. So sagt Bernardin von Siena. Das Größere dieser Glut der Liebe. Nicht, dass er sein Leben hingab, sondern dass er sich uns hinterlassen hat. Und darum nennt der heilige Thomas von Aquin die Eucharistie Sakrament der Liebe, Unterpfand der Liebe. Und selbst wenn die Menschen an der Liebe Gottes zweifeln sollten, könnten sie jetzt eigentlich nicht mehr zweifeln, dass Gott sie liebt, aufgrund der Eucharistie. Denn dieses Geschenk der Eucharistie umschließt alles andere, was Gott schenkt. Es umschließt Schöpfung, Erlösung, Auserwählung, auch Auserwählung zur Herrlichkeit. Alles ist umschlossen von diesem großen Geheimnis der Eucharistie. Hier ist uns alles aufbewahrt, alles gegeben, nämlich er selber. Er selber. Denn Eucharistie ist auch das Angeld der himmlischen Heimat, die er uns geben will. Das Angeld, sagt er. Und Augustinus schreibt, scheint es nicht Wahnsinn zu sein, zu sagen, esset mein Fleisch, trinket mein Blut. Doch als Wahnsinn erscheint es nur Törichten und Unwissenden. Schon damals bei der Verheißung verließen ihn viele mit dem Wort, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Johannes 6, 52 oder 6, 60, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Also schon damals, als er in Kapernaum den Leuten das vorausverkündet hat, dass er ihnen wirklich dieses Geheimnis geben wird, sein Fleisch, sein Blut hinterlassen wird, ist ein Großteil derer, die mit ihm schon unter und unterwegs waren, Jünger, nicht mehr mit ihm gegangen. Und da hat auch der Apostel gefragt, ob sie auch gehen wollen. Trotzdem hat er nichts zurückgenommen. Es ist so, es ist mein Fleisch, es ist mein Blut. Und es ist ja wunderschön, dass er jetzt gerade auch im 8. Jahrhundert und jetzt wieder im 96, der neuen Liturgie, wo manche meinen, das sei ungültig, nicht? Genau dasselbe Wunder tut. Genau dasselbe Wunder, mit den gleichen Erkenntnissen. Gleichen Erkenntnissen, alles gleich. Wurde verglichen, beides, was in den Labors da erkannt wurde. Nicht? Und Sie merken, die Eucharistie ist bis heute das Trennungszeichen der Christen. An der Eucharistie entscheiden sich die Christen, auch die Katholiken heute. Weil auch viele nicht mehr an diese wirkliche Gegenwart des Herrn glauben. Ein Schreckliches, etwas ganz Schreckliches, Ist auch bloß nur im protestantischen Sinn als Symbol oder als Zeichen oder wie auch immer, aber nicht das, was das Bekenntnis der katholischen Kirche ist und eben auch des Wortes Jesu. Es ist einfach fast nicht zum Glauben, verstehen Sie? Es ist einfach fast nicht zum Glauben. Aber die Liebe tut halt so was Verrücktes. Also man kann nur staunen über die Sehnsucht Jesu in dieser heiligen Eucharistie. Sehnlich hat es mich verlangt, mit euch dieses Paschamahl zu essen. Lukas 22, 15. Es ist der Ausdruck einer brennenden Liebe. Ja, er lockt uns noch mit der Verheißung bei Johannes 6, 55, wer mein Fleisch isst, hat das ewige Leben. Oder bei Johannes 6, 53, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Es ist also eine Einladung, eine Verheißung, auch eine Warnung, die aus dem großen Verlangen fließt, in diesem Sakrament bei uns einzukehren. Dionysius Areopagita sagt, die Liebe strebt immer auf Vereinigung hin. Und so sagt Thomas von Aquin, Liebende verlangen nach dem Einswerden beider. Selbst wenn sich der Herr einmal verbirgt, dann nur deshalb, damit wir ihn umso mehr ersehnen. Also wenn es trocken wird in unserem Leben oder manchmal sagen wir ja, ich spüre nichts mehr von Gott. Wenn sich Gott einmal verbirgt, dann nur deshalb, damit wir ihn umso mehr ersehnen. Aber tun wir das? Meistens hören wir dann auf und warten, bis wir wieder Lust haben. Und so wollte er sich nicht einfach der ganzen Menschheit schenken in seinem Tod, in seiner Hingabe, sondern jedem Einzelnen. Nicht einfach der ganzen Menschheit, verstehen Sie so allgemein, sondern jedem Einzelnen. Darum heißt es bei Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst, sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Einzahl. Ja, Einzahl. Jedem persönlich. Franz von Sales sagt, in keiner anderen Handlung erscheint der Erlöser zärtlicher und liebevoller als in dieser, in der er sich sozusagen selbst entäußert und sich zur Speise macht, um tief in unser Innerstes einzudringen und sich mit Herz und Leib seiner Gläubigen zu vereinen. Mit Herz und Leib seiner Gläubigen zu vereinen. Das ist der höchste Grad der Liebe, sich uns zur Speise zu schenken. Und wir sollten deshalb die Eucharistie empfangen mit der lebhaften Sehnsucht. Wenn ich Sehnsucht sage, geht es nicht um Gefühle, sondern Sehnsucht ist etwas Tieferes. Mit der lebhaften Sehnsucht in der Liebe zu Jesus Christus zu wachsen. In dieser Liebe zu ihm zu wachsen, das muss die Sehnsucht sein. Wenn ich weiß, er ist es leibhaft in mir und mit dieser Leibhaftigkeit ist die ganze Gottheit, das unbegreifliche Gottes in mir, da kann ich doch sagen, Herr, jetzt verwandle alles, die Abgründe in mir, mein Geist, meine Seele, mein Leib, alles. Ja? Das ist etwas Unbegreifliches, das muss sich bewusst werden. Leibhaft in mir, wie er auf Erden war und mit der ganzen Fülle der Gottheit, die wir nie erfassen können. Aber es. Franz von Sales sagt, es gilt, um der Liebe willen zu empfangen, was Liebe allein uns schenkt. Um der Liebe willen zu empfangen, was Liebe allein uns schenkt, nämlich sich. Und so kann jeder sagen, wenn er den Leib des Herrn empfangen hat, wie es im Buch der Weisheit 7,11 heißt, alle Güter kamen mir zugleich mit der ewigen Weisheit und ungezählten Reichtum war in ihren Händen. Oder der heilige Franz Ferreri, der schreibt, dass die Seele von einer einzigen Kommunion mehr gewinnt als von einer ganzen Woche des Fastens bei Wasser und Brot. Also manche haben ja die Frage, warum fühle ich mich oft so kalt bei dem Empfang der heiligen Kommunion? Spür nichts. Gerson antwortet darauf, Willst du dich vom Feuer entfernen, weil du frierst? Nein, wenn du dich kalt fühlst, geh umso öfters zur Kommunion, vorausgesetzt, dass du ein ehrliches Verlangen hast, Jesus Christus zu lieben. Ja. Und Franz von Sales sagt, zwei Gruppen von Personen sollten oft zur Kommunion gehen. Die Vollkommenen, um sich auf dem Weg der Vollkommenheit zu halten, und die Unvollkommenen, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Also es bedarf eines großen Verlangens, heilig zu werden und in der Liebe zu Jesus Christus zu wachsen. Es verlangt, das Bedarf eines großen Verlangens, heilig zu werden. Nehmen Sie das in sich auf, nehmen Sie es mit in die Nacht als Betthupferl und versuchen Sie vor allem das Gottesbild noch ins richtige Lot zu bringen, damit Sie auch einem wirklichen Gott begegnen, dem Sie sich riskieren können.